Rauschgeflüster. Sucht verstehen, erkennen und vorbeugen.
Nur noch dieses eine Mal. Ich hab's im Griff. Diesmal wird es funktionieren. So oft Pech hintereinander kann man gar nicht haben. Ich hab's im Gefühl. Jetzt bin ich dran. Nur noch ein kleiner Einsatz. Nur noch ein Spiel? Herzlich willkommen bei Rauschgeflüster. Ich bin Lea Tegenkamp und bei mir ist meine Kollegin Nina Berger.
Wir gehören zur Fachstelle für Suchtverbeugung des Kreises Borken und begrüßen Sie herzlich zu dieser Folge. Bei uns erhalten Sie Informationen rund um suchtpräventive Themen, wertneutral und vorurteilsfrei.
Ja, vielleicht haben Sie es anhand der Einleitung schon erraten. In dieser Folge sprechen wir über die Faszination von Glücksspiel. Und da schauen wir uns genauer an, inwieweit das ein Thema für Jugendliche ist, wo es Schnittstellen gibt zwischen Gaming und Glücksspiel. Und natürlich gucken wir auch darauf, was Erziehende tun können, um Kinder präventiv zu unterstützen. Ja, ganz zu Beginn würde ich dich einfach mal fragen, Nina, hast du schon mal Glücksspiele gespielt?
Ja, habe ich tatsächlich schon mal. Ich habe schon mal Lotto gespielt und auch an so klassischen Tippspielen zur Bundesliga oder Weltmeisterschaft teilgenommen und hatte auch schon mal einen Rubbellos-Adventskalender. Habe allerdings tatsächlich noch nie irgendwas gewonnen.
Ja, so ein Rubbellos-Adventskalender, das ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Geschenk zu Weihnachten. Ich habe auch schon mal gespielt, ich habe auch schon gewonnen. Ich habe Rubbellose gespielt, aber tatsächlich war ich im Urlaub auch schon mal in einem Casino, habe da nicht so richtig gespielt, bin aber tatsächlich mit dem gleichen Geld rausgegangen, mit dem ich reingegangen bin, obwohl ich was eingesetzt habe. Das heißt, ich habe eigentlich nicht gewonnen, aber es hat sich trotzdem so angefühlt, weil ich damit gerechnet hätte, dass ich das Geld einfach komplett verliere. Ja. Ich habe ehrlich gesagt bei Glücksspielen nicht so viel Spaß an der Sache, aber ich kann verstehen, warum das andere Menschen vielleicht reizen könnte.
Ja, und man muss ja auch sagen, ein Glücksspiel aus Neugierde einfach mal auszuprobieren, ist jetzt auch erstmal völlig unbedenklich und nicht unbedingt sofort problematisch. Die meisten Erwachsenen haben ja wahrscheinlich auch schon mal ein Glücksspiel gespielt, das wahrscheinlich sogar eher unbewusst und ohne sich groß Gedanken dazu zu machen.
Ja, so ein Konsum, der ist ja auch nicht immer direkt problematisch, sei es im Bereich von Glücksspiel oder wenn ich mal ein Glas Alkohol getrunken habe, dann bin ich natürlich nicht gleich süchtig. Und gleichzeitig ist es wichtig, im Kopf zu haben, dass Glücksspiele schon ein hohes Suchtpotenzial haben. Das heißt, da ist irgendwie doch dann Vorsicht geboten und frühe Prävention nicht zu unterschätzen und wirklich wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Und auch eben wegen des Suchtpotenzials sind Glücksspiele in Deutschland erst ab 18 Jahren tatsächlich auch erlaubt. Jetzt muss man sagen, dass die mittlerweile nicht mehr nur ein Thema für Erwachsene sind. Glücksspiel findet nicht mehr nur im Casino oder in der Spielhalle statt, sondern tatsächlich auch schon in manchen Kinderzimmern. Bei Fußballwetten, Rubbellosen und Online-Casino-Spielen verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel, Spaß und Risiko.
Ja, und deswegen wollen wir uns das jetzt nochmal genauer anschauen. Und zu Beginn würde mich jetzt nochmal kurz interessieren, was ein Spiel überhaupt zu einem Glücksspiel macht.
Ja, also man spricht dann von einem Glücksspiel, von einem offiziellen Glücksspiel, wenn für die Teilnahme an einem Spiel ein Wert, also meistens Geld, verlangt wird. Außerdem muss der Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängen. Ein Gewinn wird immer in Aussicht gestellt, aber man kann sich nie sicher sein, ob man am Ende auch wirklich einen Geldwert rausbekommt. Also kurz zusammengefasst, Einsatz, Zufall und Gewinnchance sind die ausschlaggebenden Kriterien, die ein Spiel zu einem Glücksspiel machen.
Ja, und was fällt da jetzt rein? Zum Beispiel Lotto, Sportwetten, Automatenspiele, aber auch Poker, Roulette oder das ganz altbekannte Pferderennen. Ja. Das sind so die klassischen Glücksspiele und zusätzlich dazu gibt es im Alltag von Kindern und Jugendlichen Dinge, die ähnlich sind zu Glücksspiel und die da schon ziemlich dran erinnern, zum Beispiel Lootboxen.
Oh ja, Lootboxen sind ein Stichwort. Die kennt man ja zum Beispiel eher aus Videospielen, also ich kaufe etwas in einem Game und der Inhalt ist zufällig. Das ist zum Beispiel das Prinzip bei diesen bekannten FIFA-Packs im FIFA-Spiel. Das sind virtuell gekaufte Spielersammlungen, bei denen ich nicht weiß, welche Spieler ich bekomme. Vergleichbar mit diesen Panini-Sammelbildern von früher, die vielleicht noch einige kennen aus den Sammelheftchen. Ich kaufe ein Päckchen und weiß nicht, was drin ist. Hoffe aber auf ein Icon, also auf einen Topspieler.
Ja, an diese Sammelbilder erinnere ich mich auch noch. Da hat man sich immer geärgert, wenn man zum fünften Mal den gleichen Spieler hatte. Lootboxen und FIFA-Packs, die erfüllen jetzt zwei Kriterien von Glücksspiel. Den Einsatz von Geld, weil ich eben dafür bezahle, und das Zufallsprinzip, weil ich nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Das letzte, dritte Kriterium für ein Glücksspiel ist hier allerdings nicht erfüllt.
Ja, nämlich die Gewinnchance, also am Ende auch einen Geldwert oder Geldersatz zu bekommen. In Casinos spielt man ja zum Beispiel mit Chips oder Jetons, die man hinterher auch in Geld wieder wechseln kann. Beim Kauf von Lootboxen in virtuellen Spielen erhalte ich zufällige sogenannte Skills. Das sind zum Beispiel Waffen oder Charaktereigenschaften, die meinen Avatar stärken können, oder auch Skins, also zum Beispiel rein kosmetische Veränderungen meiner Spielfigur, wie eine neue Haarfrisur oder ein anderes Outfit oder ähnliches. Der Inhalt einer Lootbox kann von völlig wertlos bis hin zu sehr begehrt für Spielende sein. Ein Gewinn in Form von barem Geld, also echter Gewinnchance mit Geldwert, erhält man allerdings nie. Beim offiziellen Glücksspiel muss ich aber die Möglichkeit haben, einen Geldwert gewinnen zu können.
Ja, daran merken Sie, dass einige Gaming-Inhalte an Glücksspiel erinnern und glücksspielähnliche Mechanismen beinhalten, weshalb diese nicht zu unterschätzen sind. Offiziell sind sie aber kein Glücksspiel und deswegen in der Regel auch für alle unter 18-jährige Personen zugänglich.
Ja, an dieser Stelle soll es dann aber erstmal soweit zum Thema Gaming und simulierte Glücksspielinhalte wie Lootboxen gewesen sein. Jetzt schauen wir uns hier nochmal die klassischen, bekannten, echten Glücksspiele genauer an. Und mit klassischen Glücksspielen meinen wir dann solche Dinge wie Automatenspiele online oder in Spielhallen, Sportwetten, Poker, Rubbellose oder auch Lotto.
Ja, und wenn Sie jetzt denken, ach, aber das ist doch jetzt nicht relevant für Kinder und Jugendliche, dann sind Sie damit nicht alleine. Das denken tatsächlich viele. Das begegnet uns oft im Arbeitsalltag. Und gleichzeitig können wir aus unserer Erfahrung sagen, doch, das betrifft schon einige Kinder und Jugendliche und ist für sie relevant. Wir sprechen zum Beispiel zum Teil auch schon in der 7. Klasse über Glücksspiele. Da ist das Thema kein unbekanntes. Vor allem auch, weil einige Streamer sich lange Zeit online live verfolgen lassen haben, während sie Glücksspiele betrieben haben. Das haben sich wirklich viele Jugendliche angeschaut.
Ja, genau. Wir erleben nämlich bei unseren Präventionsworkshops in Schulen, dass das Thema Glücksspiel vor allem bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf großes Interesse stößt. Viele kennen sich da auch schon sehr gut aus und haben schon unterschiedlichste Glücksspiele gespielt. Schon in der 7. Klasse eben, wenn wir nur die Anfangsmusik von Tipico Werbespot spielen, wissen die Jugendlichen tatsächlich innerhalb von wenigen Sekunden, um welche Werbung es geht, obwohl wir das noch nicht mal gesagt haben.
Ja, diese Kenntnis, das kommt nicht von irgendwoher. Die Glücksspielbetreibenden, die richten ihre Werbung ganz bewusst auf eine bestimmte Zielgruppe aus. Und in der Regel ist das die der jungen Männer. Wenn wir jetzt mal uns so eine Tipico-Werbung anschauen, ich weiß nicht, Nina, wie nimmst du die Werbung wahr?
Für mich kommt die Werbung erstmal sehr düster rüber. Es wird mit vielen roten Lichteffekten gearbeitet und zu sehen sind meist teure Autos, Gruppen von muskulösen, sportlichen jungen Männern in Trikotkleidung, die zusammen feiern. Und parallel dazu fallen Sätze wie »Mach, was du willst«, »Wer alles gibt, hat mehr verdient«, »Du kennst dieses Gefühl, weil du es spürst« und so weiter. Das zielt alles auf eine gewisse Risikobereitschaft der Zielgruppe ab, die von den Werbetreibenden natürlich gewünscht ist. Ich persönlich fühle mich davon kaum angesprochen und gleichzeitig wissen wir, dass die Werbung bei Heranwachsenden tatsächlich gut funktioniert.
Wenn wir den Werbespot in der Schule mit den Jugendlichen gucken, dann gucken wir den natürlich mit einem anderen Fokus und aus einem anderen Blickwinkel. Und wir hatten mal einen Jugendlichen aus der 7. Klasse, der tatsächlich gesagt hat, es wäre, als würde in dem Werbespot eine Sucht beschrieben werden. Durch Sätze wie, du willst mehr, du blendest alles aus, weil du es spürst. Und das war einfach total gut erkannt von dem Jungen. Und gleichzeitig wissen wir, dass Menschen diesen Werbespot im Alltag eher mit einem anderen Fokus schauen und vielleicht auch gar nicht so bewusst wahrnehmen. Die Konsequenz daraus ist, dass die Werbung für viele einfach echt ansprechend wirkt. Ja, dass Nina jetzt sagt, sie fühlt sich dadurch nicht angesprochen und auch ich muss sagen, fühle mich davon nicht angesprochen, das ist irgendwie erstmal kein Wunder, denn für die Branche sind wir erstmal wirklich uninteressant. Frauen betreiben statistisch gesehen deutlich weniger exzessives Glücksspiel. Und gerade exzessiv, also viel spielende Menschen, sind für die Betreibenden die wichtigsten Spieler und Spielerinnen. Weil über sie bekommen sie natürlich das meiste Geld. Und diese Menschen sollen mit der Werbung auch erreicht werden. Laut Zahlen sind das vor allem junge Männer.
Ja, genau. Laut der Datenbank des Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen weisen ca. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland eine Glücksspielstörung auf. Und weitere 3 Millionen Menschen zeigen ein problematisches Glücksspielverhalten.
Das sind zusammen einfach fast 4,5 Millionen Menschen, die problematisch spielen oder schon abhängig sind. 4,5 Millionen. Wenn wir auf die diagnostizierten Erkrankungen schauen, liegen wir bei, wie Nina gesagt hat, 1,3 Millionen. Damit steht Glücksspiel an 4. Stelle, wenn man sich die Zahlen anschaut, der Abhängigkeitserkrankungen in Deutschland. Das heißt, es gibt nur mehr Menschen in Deutschland, die abhängig sind von Tabak, Medikamenten oder Alkohol. Direkt dahinter steht Glücksspiel.
Ja, genau. Und Männer sind eben mehr als 3-mal so häufig betroffen wie Frauen. Und diese Zahlen spiegeln sich auch in den Beratungsstellen wider. Unsere beiden Kollegen aus der Suchtberatung haben in der letzten Folge ja davon berichtet, dass Glücksspiel eines der Hauptthemen ist, weshalb Ratsuchende sich bei ihnen melden.
Ja, und obwohl Glücksspiel unter 18 ja eigentlich nicht erlaubt ist, spielen auch Jugendliche zwischen 16 und 17 schon Glücksspiele. Zumindest sagen das die Zahlen. Laut Glücksspiel-Survey 2023, also eine Studie, die das untersucht hat, spielen 0,4% der Minderjährigen sogar schon problematisch Glücksspiel.
Ja, und gerade die bereits erwähnten Lootboxen und auch andere Gaming-Inhalte führen Kinder schon im jungen Alter auch an Glücksspielmechanismen heran. Der Schritt, dann auch mal ein echtes Glücksspiel zu betreiben, wie zum Beispiel etwas Taschengeld bei einer Sportwette zu setzen, ist dann für viele nicht mehr so weit entfernt. Und hier kommen auch die Glücksspielbetreibenden dann ins Spiel. Diese profitieren ja schließlich davon, wenn Jugendliche früh an Glücksspiele herangeführt werden, weil diese dann langfristig für Einnahmen sorgen. Lea, du hast doch letztens mal nachgeforscht. Wie viel Geld verdient man als Anbieter von Glücksspielen denn eigentlich so?
Ja, das ist auf jeden Fall nicht wenig. Der Glücksspielmarkt in Deutschland hat 2021 einen Umsatz von, halten Sie sich fest, ca. 44 Milliarden Euro gemacht. Damit einbegriffen sind sowohl legales als auch illegales Glücksspiel. Vor Corona war der Umsatz sogar noch höher. Mit Corona ist es dann ein bisschen eingebrochen und noch haben wir diese Zahlen nicht wieder erreicht. Aber 44 Milliarden sind natürlich trotzdem genügend.
Auf jeden Fall.
Ja, damit die Branche eben auch genau dieses Geld verdienen kann, müssen logischerweise auch einige Personen vor dem Automaten viel Geld verlieren. Und damit es eben schwerfällt, auch mit dem Spielen aufzuhören und vielleicht noch eine Runde länger zu zocken, nutzen bestimmte Spiele Mechanismen, die die Suchtgefahr nochmal erhöhen.
Ja, und diese Mechanismen, die schauen wir uns jetzt hier im Einzelnen nochmal ganz genau an. Das erste wäre schnelles Spiel. Also wenn ein Spiel schnell funktioniert und ich auch schnell wieder ein neues Spiel starten kann. Ein Beispiel, ein Automat, das Spiel dauert wenige Sekunden. Beim Lotto, da dauert es in der Regel eine Woche, weil ich eine Woche lang auf die Ziehung der Zahlen warten muss. Ne? Also hier das höhere Suchtpotenzial bei dem schnellen Spiel.
Ein weiteres Kriterium sind die Fastgewinne. Das passiert dann zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte nur ein paar Sekunden früher drücken müssen. Oder wenn ich 3 von 4 Rubbellose richtig habe und nur ganz knapp nicht gewonnen habe. Das gibt so ein bisschen die Illusion von Kontrolle. Ehrlich gesagt ist es ganz egal, wann ich drücke, weil es ist reine Glückssache. Aber diese Fastgewinne sind eben auch ein Kriterium.
Ja, genau. Und dann geht es auch nochmal um die hohe Verfügbarkeit. Denn mittlerweile kann ich Online-Glücksspiele ja sogar auch mit meinem Handy auf der Toilette spielen.
Und dann schauen wir uns jetzt nochmal Ton- und Lichteffekte an, denn die schütten Dopamin aus, also Glücksgefühle. Das heißt, ich fühle mich gut, wenn da ganz viel leuchtet und ganz viele Geräusche entstehen, während ich am Automaten stehe. Dazu gibt es in den meisten Spielhallen kein richtiges Licht, also es ist oft dunkel. Vielleicht haben Sie so eine Spielhalle schon mal gesehen. Die Fenster sind oft so beklebt, dass man da auch gar nicht reinschauen kann. Vielleicht ist in der Spielhalle auch gar keine Uhr. Das sorgt natürlich dafür, dass die Spielenden das Zeitgefühl vielleicht verlieren und statt 2 Stunden mal eben 5 oder 6 Stunden in der Spielhalle stehen.
Ja, genau. Und dann ist noch ein weiteres Kriterium eben die Möglichkeit, mehrere Einsätze zu platzieren. Also ich kann zum Beispiel an 3 Automaten vielleicht parallel gleichzeitig spielen oder mehrere Sportwetten gleichzeitig setzen. Im Übrigen, kleiner Funfact an der Stelle, auf Spiele im Rahmen von Sportwetten gibt es insgesamt 300 Möglichkeiten pro Spiel zu wetten. Das ist eine verdammte Menge.
Ja, und wenn wir im Bereich der Sportwetten sind, da spielt auch der Kompetenzanteil, der vermeintliche Kompetenzanteil eine Rolle. Denn es passiert nicht selten, dass Menschen bei Sportwetten denken, ja, das ist ja jetzt kein Glück, weil ich kenne mich aus. Ich weiß, welche Mannschaft gewinnt, ich weiß, wie das Spiel ausgeht. Für mich ist das kein Glück, sondern eine sichere Sache. Und das ist natürlich hier nur vermeintlich. Dementsprechend bleibt es auch hier am Ende Glückssache. Das heißt, das sind jetzt einige Kriterien, die wir hier aufgezählt haben über das schnelle Spiel, die Fastgewinne, eine hohe Verfügbarkeit, Ton und Licht, aber auch die Einsatzmöglichkeiten und der vermeintliche Kompetenzanteil. Es gibt noch weitere Faktoren, die so ein Spiel beeinflussen können, aber ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall schon genug gesagt.
Ja, und wenn wir uns jetzt diese Risikofaktoren für jedes Glücksspielangebot dann genauer anschauen, ist festzuhalten, dass vor allem Glücksspiele, die online stattfinden, als auch Automatenspiele und Live-Wetten eben sehr riskant sind, weil sie ganz viele dieser Kriterien gleichzeitig innehaben und damit ein sehr hohes Suchtpotenzial. Aber auch die anderen Spiele sind natürlich nicht zu unterschätzen.
Jede Suchterkrankung führt am Ende oftmals dazu, dass Betroffene ihr Verhalten nicht mehr eigenständig kontrollieren können. Der Verlust der Kontrolle ist ja auch ein Diagnosekriterium für die Suchterkrankung. Ja, und beim Kontrollverlust im Bereich von Glücksspielen, ja, das Spielen von Glücksspielen geht eben auch immer einher mit dem Verlust von Geld. Das heißt, so eine Suchterkrankung kann enorme Folgen mit sich bringen. Das kann vom Verlust der Wohnung über den Verlust des Jobs gehen. Das steht ja auch irgendwie immer miteinander in Verbindung. Dann kann eine starke Verschuldung entstehen, vielleicht ein Kontaktabbruch zu Freunden, Freundinnen und der Familie, weil so eine Abhängigkeit auch nicht selten damit einhergeht, dass ich vielleicht lüge oder Geld klaue. Und diese Situation ist natürlich auch für die betroffenen Erkrankten irgendwann sehr belastend. Und es passiert auch in dem Bereich nicht selten, dass die Menschen sich am Ende fragen, ob ihr Leben, so wie es dann eben ist, noch lebenswert ist.
Ja, gerade beim Glücksspiel ist eben auch für Angehörige oft schwer nachvollziehbar, warum denn immer wieder Geld in diese, in Anführungszeichen, bescheuerten Automaten geschmissen wird, wenn die Verschuldung doch schon vielleicht so hoch ist, dass kein Cent mehr für unnötige Ausgaben übrig bleibt. Bei Betroffenen beginnt dann die Phase, dem schnellen Geld hinterherzujagen. Erkrankte erhoffen sich nämlich den großen Gewinn, um auch Schulden wieder zurückzahlen zu können und die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Ja, dabei haben sie zu diesem Zeitpunkt aber doch schon komplett die Kontrolle über ihren Konsum verloren, sodass gewonnenes Geld dann nicht selten auch für das nächste Spiel wieder eingesetzt wird und man am Ende wieder mal ohne den großen Gewinn nach Hause geht und stattdessen eher noch mehr Schulden angehäuft hat.
Daran erkennt man eben auch, dass die Menschen wirklich nicht einfach aufhören können, wie das ja gerne mal so gesagt wird. Wie bei jeder Sucht braucht es auch hier viel Zeit und Arbeit und auch Unterstützung, um diese abhängigen Verhaltensweisen zu ändern. Deswegen ist es eben vor allem wichtig, zu versuchen, die Abhängigkeitserkrankung von vornherein zu verhindern. Und da setzen wir eben mit der Prävention an. Und deswegen ist es wichtig, früh präventiv zu agieren. Nina, hier haben wir noch ein paar Tipps für die Erziehenden, oder?
Ja, pass mal auf, da fällt mir doch gerade spontan eine wichtige Sache ein. Lea, neulich in der Frühstücksrunde, da haben wir doch mit unseren beiden Kollegen von der Suchtberatung zusammengesessen. Erinnerst du dich noch, was die beiden uns erzählt haben aus der Beratung von Menschen mit einer Glücksspielproblematik?
Oh ja, das fand ich auch sehr spannend. Die Ratsuchenden berichten nämlich tatsächlich wohl öfter in der Beratung von ihren ersten Glücksspielerfahrungen. Und das ist dann nicht selten als Kind passiert. Zum Beispiel, wenn ich Geld in einen Automaten geworfen habe oder von den Eltern mit auf ein Pferderennen genommen wurde. Und obwohl die Menschen in der Beratung dann mit einem extremen Leidensdruck kommen, weil sie eben suchtkrank sind, leuchten die Augen der Ratsuchenden immer noch in Erinnerung an diesen ersten Gewinn oder das erste Spiel.
Ganz genau das habe ich gemeint. Und daran sieht man eben, die Wirkung des ersten Spiels kann wirklich enorm sein und schon der erste Gewinn kann prägend sein für die weitere Glücksspielkarriere. Mit Blick auf die Prävention ziehen wir daraus eine wichtige Konsequenz, nämlich, dass man seine Kinder am besten so lange wie möglich von Glücksspielen fernhält.
Ja, und dabei ist es egal, ob es der Onkel ist, der den Neffen mit auf die Rennbahn nimmt oder das Kind, das zum Zeitvertreib in der Pommesbude ein paar Münzen in den Automaten werfen darf. Nicht wenige abhängigkeitserkrankte Personen haben ihre ersten Erfahrungen eben in Begleitung ihrer Eltern oder Angehörigen gemacht. Und auf diese ersten Erfahrungen mit Glücksspiel können sie als Erziehende aktiv Einfluss nehmen.
Je später also Heranwachsende mit Glücksspielen in Berührung kommen, desto geringer ist das Risiko, irgendwann regelmäßig diesen zu verfallen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, ein Tippspiel mit reeller Gewinnchance, jetzt zur WM im Juni. Auch online gilt es im Blick zu behalten, was Kinder und Jugendliche so zum Zeitvertreib spielen. Gibt es glücksspielähnliche Elemente? Hier ist es wichtig, rechtzeitig über die Mechanismen wie auch die vorhin genannten Lootboxen aufzuklären. Wie immer heißt es also auch hier, bleiben Sie mit Ihren Kindern im Gespräch. Lassen Sie sich Dinge erklären und halten Sie dann Regeln für den Umgang mit den jeweiligen Spielen fest. Glücksspiele sollten frühestens ab 18 verfügbar sein. Für alle anderen Spiele finden Sie hilfreiche Einschätzungen und Informationen zum Beispiel unter Spieleratgeber NRW. Die Verlinkung finden Sie natürlich bei uns in den Shownotes. Und natürlich lohnt es sich, auch sich Gedanken darüber zu machen, was ich meinen Kindern für ein Verhalten im Umgang mit Glücksspielen vorlebe.
Ja, am Ende bleibt mir jetzt hier nur noch eins zu sagen, denn eins ist sicher, die Bank gewinnt immer.
Auf jeden Fall. Und in zukünftigen Podcast-Folgen werden wir die einzelnen Glücksspiele wie Sportwetten und Co. nochmal genauer in den Blick nehmen. Wir hoffen, Sie konnten an dieser Stelle schon mal einen ersten Überblick über das große Thema der Glücksspiele gewinnen.
Ja, und sollten Sie doch noch Fragen zum Thema haben oder Anregungen zu weiteren Podcast-Themen, kontaktieren Sie uns wie immer gerne persönlich unter suchtverbeugung@kreis-borken.de. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes, genauso wie unsere Webseite. Dort finden Sie nochmal weitere Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie aufmerksam.
Tschüss.
Ciao.